Hallo zusammen.
Hallo alle da draußen.
Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge und der ersten Folge in diesem Jahr von Erbsenschreck, dem Podcast.
Jawohl, ja.
Und wir haben ja schon einmal, ist schon eine Weile her, über das Thema Wüstopie, also den veganen Weltschmerz, gesprochen.
Oh ja, ist schon eine ganze Weile her, dass wir darüber gesprochen haben, aber wir greifen das Thema heute nochmal auf.
Genau, es ist ein wichtiges Thema. Aber wir haben heute eine ganz besondere Person zu Gast,
richtig,
die sich richtig gut mit diesem Thema auskennt.
Ja, und zwar sprechen wir heute mit der lieben Frau Dr. Martina Uttinger, eine vegane Psychologin, die auch Coachings anbietet. Also das wird sie euch gleich jetzt selber dann erzählen. Wir unterhalten uns jetzt gleich mal eine Runde einfach mit ihr.
Ja, also hallo Martina, wir freuen uns total, dass du heute zu Gast bei uns im Podcast bist. Ich habe auch schon gehört, dass sich ganz viele freuen und für diese Folge interessieren. Ich selber kenne dich ja auch schon von einem deiner Coaching-Programme und habe dich sehr schätzen gelernt in dieser Zeit und ich freue mich persönlich auch ganz besonders. Magst du uns vielleicht noch mal kurz vorstellen, wer du bist? Was hast du gelernt und wie bist du zu dem gekommen, was du heute machst? Das wäre ganz super.
Ja, herzlichen Dank, Sabine. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein und euch ein bisschen erzählen zu dürfen und kann mich auch noch an unsere Zeit zurück erinnern in der Coaching-Gruppe, was immer so diese Gruppen sind, immer einfach auch so ein Herzensprojekt für mich. Deswegen freut es mich besonders, eben jetzt auch mit dir nochmal sprechen zu dürfen und auch eben vielleicht deine Zuhörer ein bisschen, eure Zuhörer ein bisschen zu inspirieren. Genau, ich bin Psychologin und Psychotherapeutin und ich bin schon seit etwas mehr als 10 Jahren vegan. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange. Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen. Jedenfalls war ich schon als Kind vegetarisch und mochte halt irgendwie nie Fleisch essen. Und vor ein paar Jahren habe ich eine Traumatherapie-Ausbildung gemacht und habe dann immer mehr so die Zusammenhänge einfach festgestellt. Ich habe so viele Facebook-Kommentare immer gesehen unter den Aktivisten-Posts, wo einfach auf das Tierleid auch aufmerksam gemacht wird. Und da habe ich einfach ganz viele Kommentare drunter gesehen. Hey, hört auf, diese Bilder zu posten. Und die gehen mir nicht mehr aus dem Kopf. Und wo mir wie so einfach immer mehr klar geworden ist, dass es da eben ja von der psychischen Belastung her bei Veganern systematisch mehr Dinge gibt, dass man sich vielleicht dessen bewusst ist. Und je mehr ich auch mit Menschen gesprochen habe, online oder auch im persönlichen Umfeld, ist mir einfach auch klar geworden, dass der vegane Lebensstil mit ganz spezifischen persönlichen und psychologischen Herausforderungen einfach einhergeht. Und ich kenne das selber alles auch, aber weil ich damit relativ schnell umgehen gelernt habe oder eigentlich das schon gewohnt war, einfach von der Kindheit, ist mir da wie gar nicht mehr so richtig aufgefallen, was ich eigentlich alles schon mache und habe dann wie so, bin dann über Instagram in Kontakt gekommen, auch mit Tamara Schneider, das ist auch eine Psychologin, die so Business Coachings für Veganer anbietet oder auch sich mit diesen Themen forschungsmäßig befasst hat und sie hat dann zu mir gesagt, weißt du, bei meinen Coaching-Gruppen sind so viele, die ein Trauma-Thema haben und das ist irgendwas, da musst du was draus machen. Und ich hatte schon irgendwie so die Idee, vielleicht mal ein paar Vorträge zu halten auf der Veggie World oder so. Und dort geht es ja immer um viele Themen wie Protein und Fitness und Aktivismus und all diese wichtigen Dinge. Aber die Psychologie fehlt irgendwie total. Und ja, dann habe ich mich dann eben auch entschieden, dass beruflich oder nebenberuflich zu machen, weil ich halt wirklich irgendwie auch die Möglichkeit gesehen habe, da wirklich etwas weiterzugeben. Und ich wusste einfach, wenn ich das irgendwie nebenbei mache, dann kann ich da nie so viel reingeben, wie ich es kann, wenn ich das wirklich, wirklich professionell aufziehe. Und das jetzt, das bin praktisch im dritten Jahr, wo ich diese Coachings wirklich so anbiete. Und das ist einfach etwas, was so ein Raum geworden ist, was auch für mich ein ganz anderes Arbeiten ist und wo ich einfach merke, die Klienten machen solche Fortschritte, das sehe ich in der Psychotherapie manchmal nach Jahren und das ist einfach so.
Schön.
Ja, faszinierend, genau.
Ja, wir haben auch schon öfter mal in unseren Folgen früher über diesen veganen Weltschmerz gesprochen. Den kennst du ja bestimmt auch. Der begegnet dir ja wahrscheinlich in deiner Arbeit auch eigentlich regelmäßig oder ziemlich häufig, denke ich mal. Kannst du mal vielleicht kurz erzählen oder ein bisschen was darüber sagen, wie sich die Menschen da so fühlen? Wie geht's denen? Oder passiert das auch oft? Gibt's auch tatsächlich Menschen, die bei dir vielleicht sind oder mit denen du sprichst, die diesen veganen Weltschmerz in Anführungsstrichen jetzt nicht haben?
Oder sind wir alle verrückt, wir Veganer? Ja. Sind wir zu sensibel?
Nein, also diesen Weltschmerz haben die meisten eigentlich in irgendeiner Form oder zumindest eigentlich mit denen, die denen ich gesprochen habe, so zumindest alle in irgendeiner Form. Er ist nur so ein bisschen mehr oder weniger im Vordergrund. Also die einen lernen halt einfach spontan besser damit umzugehen. Dafür gibt es ja viele Möglichkeiten. Und andere sind davon einfach eher überfordert. Das hängt auch so ein bisschen von der individuellen Persönlichkeit ab, auch so, wenn man eh vielleicht die Neigung zu Depression hat oder eigene Trauma in der Vorgeschichte, dann kann das etwas sein, was sich auch potenziert, aber es kann auch sein, dass es einem einfach völlig überrollt, wenn man damit in Kontakt kommt. Einfach, es ist immer so, wie nah man das auch an sich ranlässt. Und da gibt es Menschen, die fühlen das einfach sehr stark und gehen da rein und verbinden sich mit dem und können sich dann fast gar nicht mehr davon lösen. Und dann gibt's wie andere, die sagen sich, gut, ich habe das gesehen, ich habe es verstanden, ich lebe jetzt vegan und das ist das, was ich tun kann, und können sich dann aber auch wieder besser davon abgrenzen, was aber nicht heißen muss, dass es so nicht im Hintergrund trotzdem vorhanden ist oder vielleicht immer mal wieder hochkommt. Und wenn man da aber wie keinen Prozess hat, damit umzugehen, dann kann es eben auch sein, dass es sich potenziert oder vermischt mit anderen traumatischen Erfahrungen vielleicht, die eh schon da sind. Und wenn dann zum Beispiel Puffer fehlen, wie wenn Beziehungen wegfallen oder Familien durch Veganismus irgendwie sich dieser Konflikt so potenziert, wie es ja noch oft vorkommt, ja, dann kann das auch so ein Verstärker sein. Aber ich denke, bei den meisten VeganerInnen, die jetzt aus ethischen Gründen auch vegan leben, ist es schon in irgendeiner Form ein Thema. Die Frage ist einfach so ein bisschen, wie ausgeprägt. Das ist sehr unterschiedlich.
Ich finde es auch deswegen so gut, dass es dich gibt, weil für die Menschen, die eine Überforderung spüren und wo eben diese ja automatisch erlernten Dinge nicht so funktionieren, da gibt es sehr wenig Hilfestellung. Also ich habe damals auch aktiv gesucht und da war fast nichts. Und wenn man sagt, ja, ich verstehe, ich habe irgendwie psychisch da ein Problem mit, aber ich will auch professionelle Hilfe, dann ist da man auf weiter Flur auch irgendwie allein. Und ich war dann so happy, dass es jemanden gibt, der das auch kennt und versteht und nicht nur aus dem Buch zitiert, weil er weiß, es gibt diesen Weltschmerz, sondern jemand, der wirklich auch diese Ethik dahinter versteht, wie du, weil so leicht ist vegan sein nicht. ist vielleicht die Konsumentscheidung. Das lernt man, also wie man sich gutes Essen kocht und so, aber wie man eben in dieser nicht-veganen Welt umherwandelt, das ist manchmal wirklich eine sehr große Herausforderung. Und da gibt es viele Hürden im Alltag. Kennst du die auch selber oder bist du mittlerweile schon so gefestigt, dass du sagst, ich habe so viele Strategien gelernt, ich fühle mich da sicher, oder hast du selber auch noch so Momente, wo du dich wieder ein bisschen sammeln musst?
Also diese Momente, die gibt es tatsächlich bei mir immer auch, weil es ist wie eben, wir leben in einer Welt, in die wir nicht so ganz reinpassen. Und da können wir die Strategien perfektionieren, aber wir werden nie so an einen Punkt kommen, wo wir das komplett lernen. Also das gibt es immer noch, dass ich irgendwo bin, wo ich komplett davon ausgehe, dass die Leute offen sind für vegan, und dann erlebe ich böse Überraschungen. Es geht auch umgekehrt, dass ich irgendwo bin, wo ich denke, da haben die Leute niemals Verständnis für das und dann kommt plötzlich irgendwas. Also es geht in beide Richtungen. Aber wenn man im Alltag einfach drin ist und sich keine Gedanken darüber macht und das vegan für einen Moment vergisst, das ist immer in diesen Momenten. Mich nur in veganen Bubbles zu bewegen, da verliere ich sehr viel Tiefe in der Welt auch, und gleichzeitig eben brauche ich auch diesen Raum immer mal wieder. Also ich glaube, das ist so ein Hin und Her. Es ist immer so dieses, ja, passend machen oder einen Weg finden zwischen zwei Welten, in denen wir nun leben, und wir wollen ja uns auch nicht abgrenzen, weil wir so ja auch nicht inspirieren können. Das ist immer dieses Hin und Her und das ist, glaube ich, nie abgeschlossen. Ich bin jetzt jemand, der ist sehr flexibel, kann sehr gut improvisieren, aber gleichzeitig so dieses bei meinen Werten bleiben und eben nicht zu schnell wieder in die Anpassung gehen, wie wir es in der Sozialisierung gelernt haben. Das ist für mich tatsächlich auch immer noch eine Herausforderung, wo es immer wieder passiert, wo ich auch selber einfach ja so ein bisschen einen Schritt zurückgehen muss und einfach sagen muss, das hat nichts spezifisch mit mir zu tun oder mit jemand anderem, sondern das ist einfach diese nicht ganz vorhandene Passung aus meiner Weltanschauung mit der Welt, in der ich lebe, und das wird immer so Reibungen geben. Und ich glaube, da eben nicht wieder in die alten Stereotypen zurückfallen und selber das Gefühl haben, ja, ich bin krank, vielleicht hat es doch mit der veganen Ernährung zu tun oder was auch immer, und gleichzeitig aber auch das so zu handeln, dass man nicht in Konflikt gerät mit der nicht-veganen Welt oder sich dort abzugrenzen, wo man einfach merkt, da tut es mir nicht gut, und das ist immer noch so eine Herausforderung, die einfach bleibt auch. Und mich genauso betrifft wie jeden anderen. Und wir brauchen einfach andere soziale Kompetenzen und ein anderes Level an Persönlichkeitsentwicklung, sage ich jetzt auch mal, um diesen Spagat einfach zu navigieren. Und es braucht halt auch immer Energie. Und ja, da müssen wir mit der Selbstfürsorge wieder gut schauen. Es ist, glaube ich, etwas, was immer so ein bisschen bleibt, ja.
Ja, das gerade was du gerade angesprochen hast, das hört man ja immer wieder auch, dass Menschen, also die werden ja zu Ernährungsexperten, sobald sie hören, dass eine Person vegan lebt, ne? Und dann sind sie auf einmal Ernährungsexperten und wissen genau, welche Nährstoffe und so weiter. Also man wird ja als vegane Person da aber auch schon immer wieder von der Gesellschaft so beeinflusst, ne? Oder beziehungsweise kriegt es halt dauernd gesagt oder immer wieder gesagt und dann ist das auch manchmal schon schwierig. Also zumindest mir geht es tatsächlich so, dass es, wenn es mir dann mal irgendwie nicht so gut geht oder sowas, dass dann schon mal immer wieder so die Frage kommt, hat es doch was mit deiner veganen Ernährung zu tun, ne? Oder nicht? Und dann denkt man sich, ach nee, Quatsch, also vorher habe ich mich ja auch nicht drum gekümmert um meine Ernährung, das tue ich jetzt viel mehr als früher, also dass man drauf achtet. Und also man hat immer wieder diese Beeinflussung von außen, obwohl man ja in seinen Werten vielleicht oder in dem, was man denkt und fühlt, einfach auch fix ist, aber ständig kommt von außen einer und rüttelt da und will dich überzeugen davon, dass das, was du denkst, irgendwie ja auch Quatsch ist.
So. Ja, voll. Und dann stellt man sich auch oft in Frage und
genau,
auch,
das meine
ist
ich,
man
ja.
zu sensibel, ist man zu, also ich kann mich erinnern, seit ich denken kann, haben Leute mal zu mir gesagt, ach, die ist so tierlieb, die vermenschlicht Tiere und die ist da viel zu emotional und zu sensibel und dann denkt man manchmal doch, stimmt irgendwas nicht mit mir und insofern war für mich auch das Thema grundsätzlich interessant, nein, es betrifft viele Menschen. Hast du denn das Gefühl oder gibt's da irgendwie Antworten drauf? Sind Menschen, die sehr tierempathisch sind, sind die zu sensibel oder schauen die nur hin und andere schauen nicht hin? Gibt es da Unterschiede in der Empathie oder ist es eher so, wo man seine Aufmerksamkeit hingelenkt hat?
Ja, also ich glaube, tatsächlich ist es wirklich einfach der Unterschied oder auch, wie man mit inneren Konflikten umgeht oder wie man mit dem umgeht, wenn es gibt ja viele Menschen, die nicht vegan leben, die sich auch als tierlieb bezeichnen. Und das ist auch etwas, was ich denen wirklich auch abnehme. Die sind ehrlich auch tierlieb, aber sie trennen das einfach ab, weil die Gesellschaft uns ja diese Kategorien so vorgibt. Sie gibt uns vor, Fleisch abgepackt im Supermarkt ist was anderes, als was im Schlachthaus passiert. Und dem kann man ganz einfach folgen. Und wenn man aber jetzt da mal dahinter sieht oder eben auch empathisch ist, dann ist das etwas, was vegan lebende Menschen eben nicht tun. Wir gucken hin und wir nehmen diese Empathie einfach anders wahr. Wir lassen sie zu, wir fühlen. Und zwar auch dann, wenn wir überfordert sind, weil ganz ehrlich, was da passiert mit den Tieren, das ist einfach nicht zum Aushalten und das geht einfach über das hinweg, was ein Mensch fassen kann.
Ja.
Und deswegen hat die Gesellschaft ja auch so diese vorgefertigten Coping-Strategien damit. Mhm. Nur wenn wir diese loslassen, haben wir ja wie erstmal einfach keine Strategien mehr im Umgang damit und müssen diese halt einfach wieder neu oder anders lernen. Oder wir passen ja den Lebensstil mal an, das ist ein Teil. Ich denke, die Empathie ist grundsätzlich also bei Kindern auch schon immer vorhanden. Sie kann aber aberzogen werden durch Sozialisierung oder Erfahrung oder und das ist auch das, was passiert. Man füttert den Babys ja das Fleisch mit dem Babybrei und hat einfach diese Überzeugung, man braucht die Nährstoffe und so weiter, obwohl wir alle längst wissen, es gibt keine kritischen Lebensmittel, sondern nur kritische Nährstoffe, also solche Dinge. Und ich glaube, das ist wie so, also bei mir hat sich so angefühlt, wie so ein Nachhausekommen im Sinne von, als ich verstanden habe, was vegan ist. Vorher war ich ja wie vegetarisch, also so Fleisch essen konnte ich nie, aber dann den Zusammenhang zu verstehen, was vielleicht sowieso schon dahinter steckt. Und ich hätte mich jetzt auch gar nicht besonders tierlieb wahrgenommen selber, weil ich das einfach weggedrückt habe. Ich habe aber in der Konsequenz halt meinen Lebensstil umgestellt, da war ich immer ziemlich fix. Aber diese Zusammenhänge dann zu machen, da hat jeder einen unterschiedlichen Weg. Bei vielen geht es über die Tierliebe, bei anderen ist das wie so, eben bei mir war es lange abgespalten. Ich hatte so diesen ganz klaren Weg, was für mich richtig ist, nämlich kein Fleisch zu essen und später vegan zu werden. Aber ich habe lange gebraucht, bis ich die Zusammenhänge auch gemacht habe, dass es eben doch mit den Tieren zu tun hat und nicht einfach, dass mir das Fleisch nicht schmeckt. Mhm. Also diese Wege, wie die Empathie einfach als bei Kindern da ist, dann irgendwie über dieses Gesellschaftliche einfach weggedrückt wird, weggedrückt werden muss, weil wir halt überleben müssen. Als Kinder haben wir nicht die Ressourcen. Eben gewisse Kinder sind so so stur, wie ich es vielleicht war. Und bei anderen ist es unterschiedlich, kommt auch aufs Umfeld drauf an. Ich hatte zum Beispiel einen Großvater, der auch vegetarisch gelebt hat, aus ethischen Gründen. Also ich hatte irgendwie ein Vorbild, ich wusste, dass es das gibt. Aber ja, dass da dann wieder zur Empathie zurückkommen, das auch aushalten und dann eben wieder einen Weg finden, mit dem umzugehen. Ich glaube, das ist eher das. Und ja, es gibt gewisse Persönlichkeiten, die haben von Grund auf, also sowas wie narzisstische oder psychopathische Persönlichkeiten, die haben von Grund auf keine Empathie im Sinne von, dass sie körperlich fühlen, wenn andere Leid erleben. Das gibt's, aber das ist die Minderheit. Also die meisten Menschen, die sind grundsätzlich empathisch oder fühlen auch die Emotionen von anderen Menschen oder Lebewesen. Ja, wir haben halt nur gelernt, eben die Tiere nicht zu vermenschlichen oder die Grenze da zu setzen, glaube ich. Oder auch ja all diese anderen Trennungen in Rassen, Inländer, Ausländer, auch das sind ja so Grenzen, wo man dann lernt, die Empathie für gewisse Menschen sich abzugewöhnen.
Ja, leider.
Obwohl es überhaupt gar keinen Sinn macht, genau.
Ja, richtig. Wir hatten lustigerweise ja kurz vor dem Podcast jetzt auch darüber uns unterhalten, wegen der Empathie. Und wir sind dann auch darauf gekommen, dass also durchaus die Menschen eine gewisse Empathie haben, auch für Tiere, wie du gesagt hast, auch, dass durchaus Menschen sagen, ich bin tierlieb, obwohl sie jetzt nicht vegan leben. Und das kauft man ihnen auch ab. Aber man hat so das Gefühl, dass wenn dann die eigene Action in Frage gestellt oder man einfach mal was anders machen müsste, da hört es dann bei den meisten Menschen irgendwie auf.
Ja, ich finde spannend, wie viel Psychologie eigentlich eine Rolle spielt. Die Fleischindustrie arbeitet mit Psychologie, die Nicht-Veganer mit ihrer kognitiven Dissonanz. Wir unterliegen ja auch. Und du hast auch einmal was ganz Spannendes gepostet. Da ging es um Fleisch, Konsum und Macht irgendwie, dass auch solche Dinge dahinter stecken können. Also ich finde es auch total spannend. Und es wird so ausgeblendet dann so oft.
Ja, das ist genau das, dass wir eben einfach ja in Beziehungen unterschiedliche Motive haben. Also wir haben vor allem das Leistungsmotiv, das ist ja nicht so wesentlich, aber ein Beziehungs- und ein Machtmotiv auch. Und das ist gerade nicht bei allen Menschen der Fall, bei vielen ist es wirklich einfach auch Sozialisierung oder dieses Ausblenden, was halt bequem ist und einfach dieses, sie würden das gar nicht aushalten zu fühlen, weil wir emotional einfach nicht die Bandbreite dazu haben, das lernen wir nirgends. Aber dieses Machtelement ist ja schon so, die Tatsache zu bestimmen, welches Tier ein Nutztier ist oder ein Haustier oder so dieses zu bestimmen, ob ein Lebewesen stirbt oder lebt oder auch so dieses den Körper eines Lebewesens essen. Es ist ja so ein ultimatives, ja, also das ist vor allem etwas, was man so vielleicht bei Jägern findet oder wo man ja heutzutage auch sagen kann, wenn man einen Jagdtrieb hat, könnte man sich ja auch an den Computer setzen und Moorhühner jagen und würde keinen Schaden
anrichten. Ja, eigentlich schon. Also
das ist wie, es gibt für alles eine Alternative, oder? Aber dieses Jagen oder einfach so das ja, oder auch ganz viele dieser Stammtischsprüche und Witze, die irgendwie als Humor getarnt sind und eigentlich aber beleidigend sind. Das sind alles so, ja, der Mensch hat so ein Machtmotiv oft. Und das ist oft, warum wir Argumente nicht gewinnen können, weil wir selber ja versuchen zu inspirieren oder Kooperation herzustellen oder empathisch zu sein. Und wenn wir auf ein Gegenüber treffen, das aber einfach ja ein Machtmotiv hat und praktisch die Konversation dominieren möchte. Und das ist etwas, was so ein bisschen tricky ist, weil das viele Menschen ja nicht offen ausleben, sondern das so verdeckt wird, weil es gesellschaftlich ja nicht so gerne gesehen wird, weil keiner so sich hinstellt und sagt, ich möchte jetzt die Konversation dominieren, weil das halt auch keinen guten Nachgeschmack hat, wird das einfach so, ja, und eben die Grenzen auch verschoben, weil wir haben gewisse Gesetze, die es verbieten, das alles mit Menschen zu tun, was ja durchaus in der Vergangenheit ist, das passiert, da hat man Sklaverei gehabt und in gewissen Bereichen auf der Welt passieren solche Dinge ja nach wie vor, auch bei Menschen, überall, wo Krieg herrscht und so weiter, aber dass das ja bei den Tieren einfach so ein Bereich ist, wo das ungestraft ausgelebt werden kann, auch auf gesetzlicher Ebene ist das ja so verankert und das ist schon so ein Punkt, wo sich dann die Motive des Menschen einfach dahin verschieben, wo sie ausgelebt werden können und man kann durchaus alle Motive aufnehmen. Unschädliche und gesunde Art und Weise ausleben.
Jetzt ist es so, also wenn ich mit AktivistInnen oder so mich treffe, dann habe ich manchmal so das Gefühl von gemeinsam einsam. Also wenn man sich trifft, dann tauscht man sich aus, aber man merkt, jeder kommt auch manchmal oder viele kommen mit einer bestimmten Schwere. Und wenn man sich das wirklich mal so vor Augen führt, wie viele Tiere so jede Sekunde überall auf der Welt, es ist einfach so groß, man kann es gar nicht begreifen und damit klarkommen eigentlich, dann ist ja manchmal nicht vorstellbar, dass man trotzdem lernen könnte, ein bisschen besser damit zurechtzukommen. Jetzt wollte ich mal ganz laienhaft fragen, du kannst ja niemanden im Weltschmerz nehmen, Martina. Was erwartet denn jemanden oder was darf jemand erwarten, wenn er bei dir teilnimmt, im Coaching-Programm zum Beispiel?
Also ich denke, wir schauen das ja in der Tiefe an. Also es gibt ja verschiedene Punkte, an denen man ansetzen kann. Also sicher einmal die Emotionsregulation, einfach grundsätzlich Prozesse zu lernen, wie man mit Trauer umgehen kann, wie man mit Wut umgehen kann, auch einen inneren Safe Space zu haben, den man aktivieren kann. Einfach auch grundsätzlich so dieses, was die anderen Menschen ja tun, ist, dass das abzugrenzen und nicht zu spüren. Und das ist ja etwas, eine Fähigkeit des Menschen, die wir da aber selber eben auch nutzen müssen, dass wir dem Raum geben, also sagen, wir haben einen Trauerprozess, wir haben Möglichkeiten. Und gleichzeitig packen wir das aber an einen bestimmten Ort, so Containern ist der Fachbegriff dafür, und gucken, dass der Rest unseres Lebens dann davon eher ein bisschen unberührt bleibt, damit wir handlungsfähig bleiben und eben auch uns einsetzen können. Und dafür sind solche Safe-Space-Räume wie eben Coaching-Gruppen oder ganz, ganz wichtig, dass man einfach einen Ort hat, wo das hingehört, und dann weiß man, ich komme jetzt in die Gruppe rein und da sind alle offen für diese Themen, da arbeiten wir daran und danach gehe ich wieder in den Alltag zurück und kümmere mich um mein Leben, um den Aktivismus, nehme das mit, was ich umsetzen muss, dass man selber auch so diese Trennung und Abgrenzung auch für sich so schaffen kann, dass es aber zu den Werten passt. Ja, und sehr oft ist es auch, dass sich eigene Trauma und Depression eben vermischen. Mhm. Und man kann kein Trauma bewältigen, indem man Aktivismus betreibt, sondern das ist etwas, was höchstens so ein bisschen das Pflaster auf der Wunde sein kann. Aber dann hat es halt einfach oft so Konsequenz, dass die Menschen ausbrennen oder sie geraten untereinander in Konflikt, weil sie getriggert sind. Und deswegen so diese radikale Selbstfürsorge oder auch sich da rauszunehmen und eben auch Puffer zu schaffen durch soziale Unterstützung, wie wir das in den Coaching-Gruppen auch machen, wo eben auch Freundschaften entstehen können, Menschen sich über die Gruppen hinaus vernetzen können. Also das ist auch, ich werde auch irgendwann mal noch so etwas in Richtung Community machen, wo wir einfach alle Leute, die mal in den Gruppen drin sind, waren, einfach nochmal zusammenbringen, dass da einfach mehr diese Unterstützung, Vernetzung, was halt eine Pufferfunktion haben kann. Aber dass wir so das auf eine bewusste Ebene bringen, was ist denn was? Was ist denn unsere persönliche Leidensgeschichte, mit der wir arbeiten müssen, damit wir die eben nicht dann in den Aktivismus reinbringen, weil dann können uns andere auch triggern. Das ist wie wenn wir uns die Zielscheibe auf die Brust schnallen und, ja, und die anderen, den anderen noch den Pfeil geben, um auf uns zu schießen. Und das ist aber einfach vielfach nicht bewusst, weil die Verzweiflung einfach so groß ist und wenn die Emotionen zu stark sind, kann man einfach nicht mehr klar denken. Und dann das braucht dann einfach so viel Energie und deswegen auch war es für mich auch von Anfang an wichtig. Ich arbeite auch viel im 1-zu-1-Coaching. Das ist auch für gewisse Trauma-Geschichten das richtige Format. Aber deswegen war es mir von Anfang auch wichtig, wirklich mit Gruppen zu arbeiten, ja, und die Leute da zusammenzubringen.
Ja, also ich habe auch das Gefühl, dass sehr viele, ja, also bei den Aktivistinnen oder so, dass da wirklich viel andere Gefühle immer mitschwingen. Und was ich in deinem Coaching so angenehm fand, wenn man aktivistisch unterwegs ist oder allgemein als vegan lebende Person irgendwie ein bisschen aufklärt, bemüht man sich ja darum, eine gute Aussprache, ein bestimmtes Auftreten, sehr wertschätzend, nicht zu viel zu erwarten, sich aufs Gegenüber ein. Also irgendwie versucht man so möglichst gut zu funktionieren, sich auch zurückzunehmen. Und was ich schön fand bei dir, man kann auch mal sagen, was das mit einem macht oder dass man eben mal wütend ist oder dass man manchmal verzweifelt ist. Man kann das nicht immer in der Welt rumschreien, aber es ist ja trotzdem irgendwo da. Und dass man irgendwie nicht perfekt sein muss in dem Moment, wo man mal dann über seine Struggles reden möchte. Und da auch einfach mal die Worte verwenden darf, die man verwenden möchte, und nicht alles immer richtig wiedergeben. Das fand ich auch sehr hilfreich, weil es ist auch anstrengend, so manchmal als Aktivist, finde ich.
Ja, und das ist gleich, wenn man jetzt da mal ansetzen könnte, das aber auch im Aktivismus vielleicht hilfreich sein, um die Menschen wirklich abzuholen, weil wir wollen ja kein perfektes, unrealistisches Bild von Veganismus darstellen, weil wir sonst die Leute nicht überzeugen, weil vieles, was die Leute abschreckt. Also es gibt ja ganz viele Menschen, die würden gerne vegan werden. Oder ich habe Menschen in den Calls, die haben ethisch genau das gleiche Ding, aber sie setzen es nicht um. Und da ist ja manchmal oder sehr oft auch der Punkt so, wie gehe ich mit all dem um? Also mit der sozialen Ablehnung und so weiter. Und wenn wir da eben auch Hand bieten oder Vorbilder sind oder auch ansprechen können, ja, das Veganleben ist nicht immer einfach, aber es ist halt einfach, ja, es gibt nichts, was einem mehr inneren Frieden schenken kann, als mit seinen Werten im Einklang zu leben. Und dann kann man eben auch stark genug werden, das alles, ja, Lösungen zu finden, damit umzugehen und auch zu sagen, hey, wir sind hier als vegane Community und fangen Menschen eben auch auf, egal auf welchem Level, ob es jetzt im Sinne eines Coachings ist oder im Sinne von, hey, ich bin einfach da, wenn es dir mal zu viel wird und ich weiß, wie mit dem umgehen. Und je mehr Menschen eben das auch können und gerade für Aktivisten finde ich das so wichtig, da ein psychologisches Background-Wissen zu haben, auch zu sagen, hey, ich kann dazu stehen, dass das Veganleben nicht immer einfach ist. Weil dann holt man die Menschen auch ganz anders ab, weil die von Anfang an wissen, okay, es wird jetzt nicht alles schön geredet, um mich zu überzeugen, sondern da sind Menschen, die da diese Probleme wirklich auch gemeistert haben und die nicht nur einfach hier stehen und sagen, ich zeichne jetzt mal ein schönes Paradiesbild vom Veganismus, weil so ist es ja nicht. Und
das stimmt, ja. Wie ist es denn bei dir jetzt? Du bietest ja die Coachings an für vegan lebende Menschen oder eben auch die 1:1 Therapien. Genau, du nix. Das können unsere ZuhörerInnen jetzt natürlich nicht sehen, aber ja, wunderbar. Wie ist denn das aber jetzt so in deinem Umfeld, sage ich jetzt mal, kriegst du da auch viel böse Kommentare, sage ich jetzt mal, oder sowas ab, weil du das anbietest? Also weil du Menschen helfen willst? Also wenn du jetzt zum Beispiel einfach, keine Ahnung, jetzt mal ein blödes Beispiel, vielleicht irgendwie irgendeinen Post machst auf Instagram oder Facebook oder so, um irgendwas zu bewerben, dein Coaching, kommen dann da auch so dumme, in Anführungsstrichen, dumme Kommentare drunter und wirst du dann auch beschimpft und keine Ahnung.
Ja, definitiv. Also es ist tatsächlich weniger geworden, weil ich da sehr, sehr kompromisslos bin und die Leute einfach blockiere und lösche. Aber es ist insbesondere, und dann wird es halt auch weniger, aber das schadet natürlich meiner Reichweite auch, aber also insbesondere bei den Werbeanzeigen gibt es immer wieder. Und das Krasseste ist, dass es auch eben viel aus den eigenen Reihen ist, also Veganer, die dann irgendwie finden, weiß ich nicht, was willst du jetzt mit dem noch Geld verdienen, wo ich auch dann sagen muss. Und das sind oft so die Momente, wo ich dann schon auch antworte und oft auch die Erfahrung mache, dass die Menschen dann merken, hey, da steckt wirklich ein Mensch dahinter, das ist jetzt nicht wieder der nächste, was weiß ich, Marketing-Irgendwas-Coach, der da was verkaufen will, ist natürlich etwas, was wir kennen und deswegen reagieren die Leute auch ein bisschen empfindlich da drauf, aber wo ich dann oft erlebt habe, dass die Leute dann auch ihre Posts wieder löschen oder dann auch merken, hey, ich habe da ein bisschen überreagiert oder es hat mich getriggert. Aber da ist es mir wichtig, eben auch darüber zu sprechen, dass gerade wenn es aus den veganen Reihen kommt, finde ich das wichtig, wir setzen uns alle fürs Gleiche ein und da sehe ich das nicht. Aber wenn es jetzt eben diese üblichen, natürlich die ganzen Schnitzel und vegan ist eine Sekte Kommentare,
ja. da haben wir nachher auch noch einen für dich.
Ja, die werden gelöscht und blockiert und auch da diskutiere ich auch nicht oder was auch immer. Also ich habe auch schon, was weiß ich, was ich für DMs bekomme, da von Abtreibungsgegnern bis zu dann irgendwie.
Ja.
Da bin ich auch relativ konsequent, weil und mein Profil hat auch keinen Anspruch auf Meinungsfreiheit für alle, sondern das ist einfach ein Raum für Veganerinnen. Und wenn die Leute dann eben, ja, so das der typische Whataboutism, irgendwelche Themen aufbringen vom Gendern ich habe ein Reel gemacht darüber, wie man damit umgeht, wenn man an dem Schlachtwagen vorbeifährt und dann hieß es, du solltest beim Autofahren keine Videos machen, solche Dinge, obwohl, also man sieht ja klar, dass ich auf der Beifahrerseite sitze, aber solches Zeug kommt natürlich immer wieder mal, es ist tatsächlich weniger geworden. Genau, was ich natürlich jetzt nicht weiß, ich habe ja einen Arbeitgeber, der das auch unterstützt, also wo ich das alles auch verlinkt habe, ich kann es natürlich nicht genau sagen, was es nach außen in der Online-Präsenz vielleicht auch Leute abschreckt. Das kann sein, aber ich habe tatsächlich auch, weil du hattest ja von Therapie gesprochen, ich darf ja aus rechtlichen Gründen nur in der Schweiz Psychotherapie anbieten, weil das einfach meine Ausbildung. Ich habe aber auch schon Patienten, die aus Deutschland das von der Krankenkasse genehmigt bekommen haben. Also es gibt immer Ausnahmen, aber in der Praxis habe ich dann eben auch mittlerweile doch viele vegane Patienten, die sich auch spezifisch auf das melden. Deswegen der Bedarf scheint da zu sein. Und ja, also auch viele Menschen sind einfach interessiert, weil sie halt einfach nicht wissen, was das für vegane Menschen bedeutet. Und ich glaube, das ist eher so die Rückmeldung, die ich auch bekomme. Manche wissen nicht so genau, wie sie das einordnen sollen, aber so jetzt wenn jemand wirklich mit mir spricht, dann bekomme ich selten jetzt irgendwie Anfeindungen oder so, sondern es ist eher, also gab es natürlich auch schon eben, dass jemand gesagt hat, ja, wenn du dein Kind vegan erziehst, dann erzeugst du künstlich den Bedarf für deine Coachings und solche.
Oh wei.
Ja,
Also ich muss, ja, also aber ich, also das Bedarf da ist auf jeden Fall. Also ich finde es so, so wertvoll, weil keiner würde sagen, wenn jemand eine Drogenberatungsstelle hat, ja, aber was ist mit dem oder was ist mit dem? Und für vegan lebende Menschen gibt es so wenig professionelle Unterstützung. Und ich weiß halt, ich war jetzt jemand, der nicht genau wusste, was er tun soll.
Wobei, also es gibt ja tatsächlich Menschen, Entschuldigung, wenn ich da mal kurz einhake, aber es gibt ja wirklich Menschen, die, was, nee, Drogenhilfe auch nicht und weg damit. Und es gibt ja auch Menschen, die attackieren auch Rettungskräfte, die gerade versuchen, Menschen zu helfen, wo man sich dann halt fragt, sag mal, also was stimmt denn bei euch da nicht? Also es gibt ja irgendwie alles. Es gibt ja nichts, was es nicht gibt. Ne? Deswegen, ja, ich meine, klar, dass man auf Instagram dumme Kommentare für einen Post kriegt oder für ein Reel, das ist ja selbstverständlich. Das erleben wir ja auch oder in den DMs oder so. Aber auch, dass man im privaten Umfeld, was du jetzt gerade gesagt hast, wenn, mit deiner Tochter oder dass man das dann ranzieht, um zu sagen, ja, damit willst du ja nur deine Coachings irgendwie.
Also, ja, stimmt.
Also weißt du, wenn es ums Geld gehen würde, ich würde mich in meine Praxis setzen und wir haben so viele Anfragen, die wir abweisen müssen. Also ich müsste mich nicht mit all dem auseinandersetzen, wenn das kein Herzensprojekt von mir wäre. Und gleichzeitig ist es aber, wenn ich das wirklich so professionell anbiete, ist das einfach auch Zeichen dafür, dass wirklich der Bedarf auch da ist. Und das ist
absolut.
Ja, und ich finde, das gibt der Sache ja auch wieder eine Wichtigkeit, dass das eben nicht irgendwie nur so ein nebenher Weltverbesserungs- oder Lebensverbesserungsmodell ist, sondern dass es hier wirklich um teilweise traumatisierte Menschen geht, die woanders keine Hilfe, und das muss ja auch professionell vergütet werden, hallo. Ja. Ne? Also das ist ja jetzt nicht irgendwie...
Dann kann ich meine Energie ganz anders da reinstecken, oder? Weil ich dann einfach Zeit für das habe, Energie für das habe und gleichzeitig eben auch die Möglichkeit habe, damit dann wieder andere Projekte zu unterstützen, weil ich finde das immer so schade, wenn Lebenshöfe auf Spenden angewiesen sind und immer hoffen müssen, dass sie irgendwie durchkommen und dann denke ich, wie, dann ist das auch eine Möglichkeit, auch wieder was zurückzugeben, ja.
Ja, ich finde, du bist ein ganz wichtiges Rädchen. Also ich bin auch mutiger oder gefestigter in meinem Aktivismus, weil ich bei dir im Coaching sein durfte. Weil sonst liege ich die ganze Zeit halt nach jeder Mahnwache im Bett und wein. Und also ich bin viel aktiver und das ist ja wirklich so ein wichtiges Zahnrädchen in dem ganzen Ding. Weil wir können uns alle nicht von der Psyche trennen. Die haben wir halt alle. Und wenn die irgendwie bei einigen verwundet ist, ja, dann kommen die irgendwann nicht mehr aus dem Bett und auch nicht auf die Straße. Und deswegen finde ich das total wertvoll. Wie können denn Menschen dich erreichen, auf dich zukommen oder partizipieren an deinem Programm?
Genau, also mich findet man im Moment vor allem auf Instagram oder Facebook. Dort kann man mich anschreiben und ansonsten, genau, Website ist noch in Arbeit, die kommt dann irgendwann mal. Genau, und ansonsten auch über die Website meines Arbeitgebers, wenn es jetzt jemand aus der Schweiz ist, der einen Therapieplatz sucht. Genau, das ist so das Einfachste.
Wir schreiben das.
Das verlinken wir natürlich alles unten in der Box, oder wie sagt man das heutzutage?
Und ihr könnt es auch auf unserer Webseite ja verlinken, ne? Auf jeden Fall die Social-Media-Auftritte. Hast du vielleicht noch so ein paar Tipps, wenn man jetzt wirklich in diese Gespräche geht mit nicht-veganen Menschen? Sind die so verschieden, dass es da keinen guten Tipp gibt? Oder sagst du doch, psychologisch ist es schon sinnvoll, erstmal denen irgendwie offen zu begegnen? Oder würdest du sagen, das muss man irgendwie von Situation zu Situation abhängig machen?
Ja, ich glaube, es geht darum, eben auch zu lernen zu differenzieren, wenn man gegenüber hat. Und das bedingt, dass man einen ruhigen Kopf hat. Also so die eigenen Emotionen zu regulieren, einfach durchzuatmen und wie zu merken, wenn ich wütend bin, traurig bin, aktiviert bin, dann nehme ich mich lieber raus und beruhige mich zuerst, bevor ich ins Gespräch gehe. Wenn ich irgendwo merke, da ist keine Bereitschaft, da ist kein Interesse, da will jemand nur beweisen, dass ich Unrecht habe oder sich nicht einlassen, dann grenze ich mich ab, nehme mich raus. Und wenn ich irgendwo merke, die Leute sind offen, dann kann man auch gerne sprechen oder Fragen beantworten und das einfach zu differenzieren und selber da auch nicht den Anspruch zu haben, immer zu überzeugen zu müssen oder etwas tun zu müssen, weil manchmal ist es einfach, wir haben keinen Einfluss darauf, was das Gegenüber macht und sind auch für das Gegenüber nicht verantwortlich. Und da einfach unsere eigene Energie gut zu schützen und da eben auch zu merken, wenn man mal einen schlechten Tag hat und mal nicht zu diskutieren mag, sich halt auch abzugrenzen und zu sagen, weißt du, bei jedem Essen geht es immer nur um Veganismus und heute bin ich einfach nur da, um zu essen und möchte das Thema einmal nicht besprechen. Frag mich ein anderes Mal oder so. Oder einfach mal auch darauf aufmerksam machen, wie es mir geht, zu sagen, weißt du, es geht mir nicht darum, dir vorzuschreiben, was du isst, aber wenn du jetzt mir gegenüber diese Knochen auf dem Teller hast, dann verdirbt es mir den Appetit und ich bin ja hier eigentlich zum Essen, damit wir es gut haben und eine schöne Zeit haben. Und einfach solche Dinge, mehr Bewusstsein zu schaffen, wo die Offenheit dafür da ist und aber auch von uns auszugehen im Sinne von, wir sind ein Vorbild und ja, damit können wir auch so ein bisschen vermeiden, dass sich das Gegenüber direkt angegriffen fühlt. Wobei das trotzdem passieren wird. Also das ist ja immer, wir können nicht beeinflussen, was das Gegenüber versteht in dem, was wir sagen. Und oft ist ja schon nur einfach den Kaffee mit Hafermilch zu bestellen, missionieren in den Augen der anderen. Also das ist jetzt ich würde jetzt gern sagen, ich übertreibe hier, aber es ist
ja, da. Nein.
Passiert. Also das ist ja, wirklich, ja aber ich glaube schon, es braucht halt so ein Differenzieren und auch mit sich selber in Kontakt sein und ja, mit sich selber auch großzügig sein, zu sagen, wenn ich jetzt aktiviert und wütend bin, dann ist es meine Aufgabe, mich zuerst zu beruhigen, bevor ich wieder ins Gespräch gehe. Weil sonst trage ich eben die Zielscheibe auf der Brust und gebe dem Gegenüber noch die Pfeile mit dazu. Also das ist, weil dann können sie mich provozieren, ich werde wütend, dann können sie sagen, siehst du, die Veganer sind immer aggressiv, so läuft es dann. Habe ich mich genauso verhalten, wie das Gegenüber mich eben haben wollte. Mhm. Ja. Und auch wenn das mal passiert, dann einfach ein bisschen großzügig mit sich selber sein, weil man einfach diese Muster nicht immer abstellen kann.
Also dieses Situation verlassen, das geht ja immer sehr schwierig in Familie. Und ich erinnere mich, dass das auch ein Thema bei dir ist, weil ich glaube, sehr viele Menschen haben zumindest irgendwo eine Baustelle in der Familie. Und bei manchen mehr, bei manchen weniger. Und da habe ich dann auch so ein bisschen mitgenommen, an irgendeinem Punkt, wo man nicht mehr die Zielscheibe sich selber drauf pinnt, sondern der andere einfach die Pfeile schon vorbereitet, dass es dann auch mal legitim sein kann, zu sagen, ja, dann breche ich hier halt auch mal mit Kontakt Familie hin oder her. Ne? Das fand ich auch sehr hilfreich, weil das ist ja auch so ein bisschen Sozialisierung, dass man irgendwie auf Teufel komm raus die Familie zusammenhalten muss oder da Anteil nehmen, aber da kann es einem auch echt schlecht gehen.
Und manchmal kann genau das die Grenze sein, die etwas verändert. Da merkt man dann, worum es wirklich geht. Und sehr oft ist es ja so, dass in Familien, in denen das mit dem Veganismus schwierig wird, ja vorher auch schon die Probleme da waren. Also Machtstrukturen, jemand, der unhöflich ist, keine Rücksicht nimmt, der nutzt Veganismus einfach dann als Zielscheibe. Aber wahrscheinlich war es dann eben vorher schon so. Mhm. Und entsprechend haben Menschen mit solchen Familien eben auch Vorgeschichten, die das alles prägen. Und da ist es eben, und manchmal kann es aber auch sein, dass wenn man sich abgrenzt, das Gegenüber dann auch merkt, nein, die Beziehung zu dir ist mir wichtig genug, dass ich jetzt anfange, eben einfach auf meine Art damit zu befassen, vielleicht mehr Raum zu lassen. Oder ich habe jetzt wirklich begriffen, dass diese Werte dir so wichtig sind, weil ich kann mir das nicht vorstellen, dass solche ethischen Werte irgendwie dazwischenstehen könnten. Und wenn ich aber merke, jemand ist am Punkt, wo er die Beziehung abbricht, wenn das nicht, dann merkt man, vielleicht ist es mir doch wichtiger, in Beziehung zu bleiben mit dieser Person. Und ich gehe dann halt lieber mal ins vegane Restaurant essen und merke, das ist ja gar nicht so schlimm. Mhm. die Vorstellung, jetzt den Kontakt zu meiner Tochter zu verlieren, ist weit schlimmer. Also die Beziehung ist einfach der Hebel. Und wenn jemand wirklich an einer Beziehung interessiert ist, dann ist es einfach so, dass die Person auch in der Lage sein kann, sich mal einen Abend anzupassen oder den Kontakt so gut zu gestalten. Dann gehen wir halt wandern statt essen oder was auch immer.
Sagst du auch immer.
Ja, natürlich. Klar, also es gibt ja andere Möglichkeiten. Wenn man es nicht mehr hinkriegt, gemeinsam zu essen, warum auch immer, dann kann man ja versuchen, was anderes zu machen. Nur leider ist es...
Ja. Und es ist, wir wollen alle unsere Werte an unsere Kinder weitergeben. Und wenn wir natürlich vegan werden, dann heißt das manchmal, dass das unseren Familien eben nicht gelungen ist. Und das ist halt schon auch ein Frustpunkt.
Ja.
Wenn man jetzt Kinder hat, die ganz andere Werte entwickeln.
Ja, ich habe auch einmal zu meiner Mutter damals gesagt, weil manchmal mehr Eltern das Gefühl, man geht einen komplett anderen Weg. Dann habe ich einmal gesagt, ich bin ihn nur weitergegangen. Also ich habe ja die Werte schon von euch, Mitgefühl und Solidarität und sich für Schwächere einsetzen. Ich bin jetzt nicht komplett abgebogen und ein anderer Mensch. Ich bin einfach das, was ihr mir mitgegeben habt, weitergegangen. Also ich folge ja diesem Pfad. Weil ich glaube, Eltern auch manchmal denken, man lehnt sie ab, weil man jetzt ein Leben führt, was in diesem einen Punkt ihrem nicht mehr gleicht. Ne?
Ja, und dann auch dieses, wir sind ja empathisch und möchten eine Gleichberechtigung für alle Lebewesen haben. Entsprechend wollen wir ja auch niemandem vorschreiben, wie er zu leben hat. Und gleichzeitig müssen wir dann die Konsequenzen setzen und sagen, nein, wir würden uns trotzdem wünschen, dass die Menschen vegan sind, weil wir denken, die Menschen können sich eher anpassen, während die Tiere sterben und leiden, und da packen uns die anderen ja oft bei den eigenen Werten und da kommen wir auch in einen Konflikt, diese Dinge auszuhalten. Und dann noch im Familiensetting, wo die Emotionen sowieso hochgehen. Das ist so die Königsdisziplin der sozialen und emotionalen Kompetenzen und das, ja, das kann man lernen, aber es braucht einfach mehr, als dass wir in der Schule oder aus der Familie lernen. Und
ich kann jedem nur empfehlen, der da irgendwie Schwierigkeiten hat, auch schon allein deine Seite mal anzuschauen, weil bei jedem Post denkt man, ja genau, ja, so fühle ich mich auch.
Ja, ich finde auch, es ist auch wichtig, sich Hilfe zu suchen im Endeffekt. Ne? Also wir Menschen neigen ja oft dazu auch tendenziell, ja, schaffe ich schon und packe ich schon und so. Und es wird ja in der Gesellschaft, ist ja auch immer so ein bisschen, wenn du Hilfe, dann bist du ein bisschen schwach, ne, und kannst nicht so. Das gibt's ja auch noch, leider Gottes, diese Phänomene. Also da bin ich überhaupt kein Fan davon. Also Hilfe suchen, wenn möglich, und am besten auch frühzeitig, weil dann kann man da auch noch was verändern oder was dran machen irgendwie, ne?
Nochmal große Empfehlung ausgesprochen, und ja, also ich finde es total wichtig, was du machst. Hast du noch irgendetwas selber, was du vielleicht sagen möchtest oder was dir noch ganz wichtig ist?
Ich glaube, wenn ich da noch eben direkt anknüpfen könnte, deswegen auch mit dem Coaching, das bedingt keine psychische Erkrankung oder Störung oder dass man irgendwie gestört ist oder Probleme hat, um sich Unterstützung zu holen, weil das psychologische Wissen eben einfach davon profitiert, jeder.
Ja.
Und gerade VeganerInnen sind einfach durch die Tatsache, dass wir uns entschieden haben, eine Veränderung zu machen, einfach schon sehr bewusste Menschen. Und das ist leider ein Paradoxon, dass die Menschen, die schon weiter sind, manchmal auch am besten profitieren von Coaching. Aber ja, dass man sich da auch nicht scheut, mal zu gucken, vielleicht hilft mir das. Oder auch, es darf auch um Persönlichkeitsentwicklung gehen, es darf auch darum gehen, weiterzukommen, und nicht, man muss nicht ein Problem haben, weil das ist eben oft so dieses Stigma, was Psychotherapie oder Psychologie generell hat, dass es einfach für Menschen ist, die, natürlich ist das auch wichtig und dass wir da auch einen niederschwelligen Zugang zu Psychotherapie haben und so weiter, aber eben auch zu sagen, nein, ich gönn's mir einfach, mir das Leben leichter zu machen, indem ich mir Wissen zutue, was ich wirklich praktisch anwenden kann. Und da ist die persönliche Begleitung einfach der Unterschied im Vergleich zu. Ich hab Menschen, die haben 50 Selbsthilfebücher gelesen und sind nachher verwirrter als zuvor, obwohl sie alles wissen. Ja, ich glaube, das ist einfach wichtig, weil man da, manchmal muss man kleine Stellschrauben drehen und zwei, drei Glaubenssätze, und dann läuft das wieder. Und das ist einfach das, was mich auch motiviert, meine Arbeit zu machen, einfach die Fortschritte zu sehen, oder auch bei dir, Sabine, wie du das entwickelt hast. Das war wirklich auch schön. Und ja, wenn ich dann sehen kann, wie die Menschen das einfach auch weiter anwenden und was es für einen Effekt einfach hat und wie du das dann eben auch halt weitergeben kannst, gerade im Aktivismus, wenn du auf der Straße stehst oder so, das ist einfach, ja, glaube ich, so wichtig. Genau, und auch eben das, was mich auch motiviert, jeden Tag wieder meine Arbeit zu machen.
Schön. Ja, ist voll schön. Ich habe da noch eine Frage, und zwar in deinen Coachings, weil wir jetzt gerade auch, du hast jetzt gerade auch wieder Aktivismus angesprochen, sind da viele Aktivisti vor allem oder sind das auch wirklich vegan lebende Menschen, die halt irgendwie auf Facebook, Instagram einfach auf dich aufmerksam werden und dann merken, ja, ich lebe ja in einer nicht veganen Welt, ich brauche ein bisschen Hilfe, aber die jetzt nicht mit einem Schild blutverschmiert durch die Stadt rennen und schreien hier, also wie ist das so? Sind es viele Aktivisti da bei dir auch oder eben auch, naja, ganz normale vegan lebende Menschen, klingt
Vegane.
Irgendwie immer so blöd, ja, aber
das gibt's doch gar nicht.
Nee, aber
sind wir alle irgendwie Aktivisten, ja genau. Ja. Darum geht es ja auch noch im letzten Teil vom Coaching auch. Aber es ist tatsächlich so halb-halb, also es ist beides.
Aha, okay.
Also es gibt viele Menschen, die eben schon auch zum Beispiel irgendwo in einem Bereich arbeiten, wo es schwierig ist, weil sie zum Beispiel in der Gastronomie arbeiten oder was es auch öfter gibt, ist Menschen, die so als austherapiert gelten und einfach irgendwie bei keinem Therapeuten Unterstützung gefunden haben, weil das Vegan-Thema immer dazwischen stand oder pathologisiert wurde. Also da gibt's ganz nicht eine breite Bandbreite. Ja, und aber eben, also es gibt ganz viel verschiedene Themen von Beziehungen, wo der Partner nicht vegan ist, über eben auch Aktivismus bis hin zu Familienbeziehungen, generell eher Weltschmerz, Depression. Also das ist
die ganze Bandbreite quasi dabei.
Genau, also so im 1:1 mache ich sehr viel Traumaarbeit.
Ja, vegan, weil du es gerade angesprochen hast, wenn man vegan lebt und mit einem nicht veganen Partner zusammen, das stelle ich mir auch persönlich immer als sehr, sehr schwierig vor. Also weil man ja da dann schon irgendwie, ich meine, dass man sich auch mal streitet wegen irgendwas oder nicht die gleichen Meinungen hat zu Themen, ja, aber so die ethischen Grundwerte sollten ja schon irgendwie so auf derselben Stufe sein, damit man sich irgendwie versteht, ne? Also und gerade ja, dann, und ich stelle es mir gerade vor, wenn es auch längere Beziehungen schon sind, wo dann vielleicht die eine Person dann vegan wird und die andere nicht, dass das dann sogar noch schwieriger ist.
Ja, wo wir halt diesen klassischen Konflikt haben, den wir alle haben zwischen unseren Werten und unseren Beziehungen, und wir haben ja beide Motive, uns sind Beziehungen sehr wichtig und wir brauchen Beziehungen und möchten unseren Werten gerecht werden, und da ist es manchmal nur schon der Punkt zu sagen, okay, ich koche und ich entscheide mich jetzt einfach für den Partner, keine nicht veganen Dinge mehr zu kochen. Wenn er das essen will, soll er das selber kochen zum Beispiel. Mhm. Also manchmal nur schon zu solchen Dingen zu kommen, also da geht es um Abgrenzung, um eigenen Raum schaffen, in der Beziehung sich selber sein und dann zu gucken, was der Partner damit macht.
Absolut. Ich habe noch eine Frage, weil die wollte ich auch noch reinpacken, weil es, glaube ich, wichtig ist, diese Bilder aus der Tierindustrie. Ich kann mir auch vorstellen, dass es unterschiedlich ist. Manche Menschen müssen es sich manchmal anschauen. Für andere ist es vielleicht wirklich nicht gut. Dann gibt es auch noch so Aussagen, habe ich auch schon mitbekommen, na, man schuldet es den Tieren hinzuschauen. Ich habe neulich bei dir gelesen, da hast du geschrieben, als Veganer hast du es verstanden, du musst es dir nicht anschauen. Kannst du vielleicht noch mal 2-3 Worte zu diesem Schuldkomplex sagen, dass manche Menschen sich den Tieren so verantwortlich fühlen, dass sie auch selber sich mit also mehr vielleicht von dem Leid aufbürden, als es für sie gut ist?
Ja, das ist so eine Selbstaufopferungstendenz, die ich bei vielen Aktivisten mal so mitbekomme oder auch von Aktivisten erzählt bekomme, dass das viel ein Thema ist. Und dieses, es macht keinen Unterschied für die Tiere, ob ich mir die Bilder ansehe oder nicht, solange ich meinen Lebensstil verändere oder tue, was ich kann. Und es ist mehr so eine, man foltert eher sich selber damit ab einem gewissen Punkt und die wenigsten vergessen das wieder und müssen sich's wieder angucken. Sondern das ist wie sowas, was man gesehen hat, begriffen hat und dann setzt man es um und dann, ab dann ist es eher eine Belastung und dann macht es für die Tiere keinen Unterschied, ob du dir diese Bilder ansiehst oder nicht, weil im Gegenteil, wenn es dich belastet, dann bist du weniger handlungsfähig, geht es dir schlechter. Und eben, also da gibt es ja auch Debatten darüber, ob das Zeigen dieser Bilder wirklich, es klärt schon auf, aber es stößt auch ab. Also da ist man sich auch nicht immer so einig, oder Aufklärung ist auf jeden Fall wichtig. Aber gerade in den sozialen Medien erreichen diese Bilder in der Regel die falschen Leute, nämlich die, die es schon verstanden haben. Und man will ja unterstützen, aufklären und das liken und gleichzeitig gibt es einfach viele Menschen, denen diese Bilder nicht mehr aus dem Kopf gehen. Und da habe ich einige erlebt, die, bei denen das dauerhaft so ist. Bei anderen ist es einfach punktuell. Wenn sie dann Fleisch sehen, geht das Kopfkino los. Und da haben wir es einfach mit posttraumatischen Belastungseffekten zu tun, die nicht mehr gesund sind. Und es ist ja wie, man kann nie alle Tiere retten, selbst wenn man mit Menschen spricht, die in die Schlachthäuser gehen. Das ist doch viel schwieriger. Die müssen dann entscheiden, welches Tier sie mitnehmen, ja, und welches sie zurücklassen. Oder, also es ist immer, man kann immer mehr tun und nie genug und wird nie alles. Und ich glaube, und auch dieses Jahr, ich bin vielleicht nicht von Geburt an vegan, ja, weil ich kein Konzept davon hatte. Meine Tochter ist von klein an vegan, weil ich sie so erziehe, aber das haben die meisten ja nicht, eine vegane Familie. Ja, ich glaube, da mit sich selber einfach auch großzügiger zu sein und sich eher darauf zu konzentrieren, dass man eben ja stark bleibt, psychisch gesund bleibt, stabil bleibt, weil man sich dann am meisten einsetzen kann. Mhm. Weil wenn nicht wir, wer soll sich dann für die Tiere einsetzen?
Absolut, ja. Oh, total informativ und immer schwer, das Thema. Irgendwie immer schwer. Ich hoffe, dass es jetzt ganz viele Kinder gibt, die vegan aufwachsen, für die das dann normal ist. Und ich weiß, du musst jetzt wahrscheinlich durch diese Mutterhölle mit den ganzen Debatten wegen des Kindes, aber ich hoffe, dass das...
Aber es werden ja mehr, ja, ne? Eben, also es ist ja jetzt so die erste Generation, wenn man so will, die dann wirklich auch vegan aufwächst, ne? Also ja, das ist ja ein schöner Schritt.
In dem großen Stil natürlich gab es ja früher auch schon einzelne vegane Familien, ja. aber es ist wie, das ist halt so ein Thema wird.
Also ich fand's total spannend, mit dir zu sprechen. Wir wollen deine wertvolle Zeit nicht überstrapazieren, aber du musst noch durch unseren Kommentar der Folge. Das machen wir immer so.
Genau, da brauchen wir nämlich deinen fachlichen Rat für diesen hervorragenden Kommentar, den wir rausgesucht haben. Ich weiß nicht, ob du... Genau, also wir machen ja immer pro Folge einen Kommentar der Folge, wo wir dann immer einen wunderschönen Instagram, Facebook, was auch immer Kommentar raussuchen.
Den wir dann wiederum kommentieren.
Und ihn dann wiederum kommentieren, auseinandernehmen. Nein, du liest ihn vor, Biene, oder?
Ich lese ihn vor. Martina darf sagen, was ihr dazu einfällt. Marc schreibt: Veganismus ist eine Psychose. Lasst normale Menschen mit eurer Sekte in Ruhe. Fleisch essen ist Meinungsfreiheit. Jeder soll essen, was er will.
Da hat er gerade was rausgesucht. Das
ja, genau.
Eingepackt. Also ich fange mal irgendwann.
Der Löwe fehlt noch. Aber ansonsten.
Ja, genau. Und das Schnitzelbild. Ja. Also ich fange mal so an. Eine Sekte ist ja so eine abgeschlossene Gruppe in sich. Und wir Veganer, wir leben ja alle so verteilt in der Gesellschaft. Ich habe sogar sehr viele Klienten, die sagen, ich bin der Einzige in meinem Dorf. Also ja. Natürlich gibt es vegane Sekten, was aber nicht per se, es gibt Veganer in allen Farben, Formen, politischen Einstellungen, was auch immer. Genau, also ich denke da so wie eine Vermischung von Pathologisierung, eben Psychose. Wir würden es vielleicht eher so beschreiben, dass ein Filter wegfällt und wir plötzlich hinter die Kulissen sehen und das kann bei Psychose ja tatsächlich auch passieren. Nur kreiert sich der Mensch ja seine Realität, wie er will, und das gilt für jemanden, der eine Psychose hat, genauso wie für einen Fleischesser, der eben auch eine Einstellung oder eine sozialisierungsbedingte Meinung hat, warum dann Fleischessen Meinungsfreiheit ist und Veganismus wiederum nicht und jeder soll essen, was er will. Also dieser Kommentar hat so viele Widersprüche in sich, die eher so ein bisschen über den Denkprozess des Schreibers aussagen und nicht so viel mit, also seine eigene Überzeugung ist Meinungsfreiheit und die der anderen ist eine Psychose. Also das sagt ja schon einiges. Also einfach diese Wertung einfach, die hier reinspielt.
Und ich fand es auch gut, weil ich es schön fand, dass du jetzt auch nochmal was zur Sekte gesagt hast, weil das auch ja irgendwie vermehrt jetzt immer gesagt wird, eine Vegan-Sekte
lese ich jetzt sehr oft häufiger mittlerweile, ja.
Das nervt mich total, weil Gefahren von Sekten sind uns ja auch bekannt und ich finde, das wird, ja, das will irgendwann etwas legitimieren, einfach, ich sehe halt Veganismus so als auch Gerechtigkeitsbewegung, das ist ja alles gut begründet und Sekte macht daraus ja wieder irgendwas, was von der Moral aller anderen abgeschnitten ist. Und das ärgert mich richtig, ja.
Das ist eine Abwertung. Und ich meine, für also es gibt ja so auch ein Modell, wo man das Ja, vielleicht, ich mache es ja wahrscheinlich mal noch eine Masterclass dazu zum Thema Sekte, weil das ist super spannend. Also das gibt ja beim Veganismus keinen charismatischen veganen Guru, dem wir alle folgen oder so. Also da gibt es, das kann man
Nein, du
ganz klar
nicht.
auch nach seinen
Ich kann es übernehmen.
Kriterien, genau. Ich habe ja auch schon mal gesagt, ich bin der Meinung, dass Sabine die Welt gestalten sollte.
Stimmt.
Echt?
Und jetzt hast du es auch gehört.
Okay.
Ja, na schön. Ja, ich
Genau,
auch du
aber
gern.
das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass hier einfach so Begriffe reingeworfen werden, eben im Sinne von Whataboutism, gegen die wir uns dann wieder wehren. Und wir diskutieren jetzt nicht mehr über das Tierleid, sondern wir diskutieren über Sekte und über Psychose und über Meinungsfreiheit.
Ja,
Und das war
genau.
eigentlich nicht unser Thema. Und dieser Kommentar hat uns jetzt vom Thema schön abgebracht, wenn man das so zusammenfassen will.
Sehr
Indem
schön.
einfach so ein Salat an
Ja.
allem gerade irgendwie.
Sehr schön auseinandergenommen und wer gut drauf geachtet hat, kam sogar so ein bisschen auch eine leichte Psychologisierung in den Schreiber hinein. Ganz zart hat sie es gemacht aus dem Hinterhalt.
Zu sagen, ja, es ist eben, wer keine Legitimation hat, sollte auch keine Psychosen diagnostizieren. Und
Ja, es ist, stimmt, es verharmlost auch ein
selbst
bisschen
ich
echte
mache
Psychose.
das nicht aus der Ferne, wenn ich nicht den Auftrag dazu habe.
Ja,
Aber
das stimmt.
Psychose ist nun mal ein Aspekt menschlichen Erlebens. Verliebtheit ist auch eine Psychose.
Und auch Leute mit Psychosen dürfen vegan leben.
Also das gibt es tatsächlich ab und zu, dass Menschen auch durch psychische Krisen zum Beispiel vegan werden, weil sie Lösungen suchen, weil sie Veränderungen suchen. Kann alles zusammenhängen, aber sagt nicht jetzt über Veganismus an sich aus, nur weil es Sekten gibt, die vegan sind, ist nicht vegan eine Sekte. Also
Gut, dass du das
Absolut,
nochmal
ja.
gesagt hast.
Ich könnte mir vorstellen, dass das tatsächlich wegen diesem Missionieren, das hört man doch auch ganz oft,
Ja,
ne, dass
ja.
man das dann so in Verbindung, weil wir VeganerInnen ja alle irgendwie missionieren angeblich, ne?
Na gut, Aufklärung sieht manchmal so aus,
Ja,
ne?
Aufklärung sieht manchmal so aus, aber ist ja nicht unbedingt, ne? Aber das wird ja gerade von den Fleischbefürwortern, sage ich jetzt mal, von diesen wird ja dann immer ganz gerne, ja, ihr missioniert ja nur und das ist, und
Ja,
dass man dann
dann.
den Schritt zur Sekte ist natürlich gar nicht so weit weg, ne? Weil.
Es ist einfach so dieses gesellschaftliche Narrativ, dieses Stigma, das immer noch
Genau,
da ist.
ja.
Und auch zu sagen, es ist ganz normal, dass man seine Überzeugung, die man hat, eben auch gerne weitergeben möchte oder inspirieren möchte. Warum das bei den Veganern missionieren heißt oder nicht, das ist einfach gesellschaftlich geprägt. Und das spricht ja auch den Menschen komplett ab, dass sie selber denken können. Also die können ja, also hat ja sowas von Manipulation und Beeinflussung und dann wie zu sagen, aber kann ja jeder noch selber denken und selber entscheiden. Und
Ja.
das sprechen sich die Leute ja dann selber ab, dass sie einfach beeinflusst werden. Und ja, klar, Manipulation, das löst dann Reaktanz und Widerstand aus. Also die Tatsache, dass wir andere mit unserer Lebensweise inspirieren möchten, ist dann ein Grund, das nicht zu tun, was wiederum nicht mit dem Tierleid und dem Veganismus zu tun hat.
Ich frage mich, wenn die Tiere auf der Straße stehen würden, ob man dann ihnen auch den Vorwurf machen würde, ihr seid eine Sekte und ihr wollt nur missionieren, weil man macht ja dann, also Aktivismus macht mehr dann wirklich für die Tiere und weil die es nicht können und man hat ja überhaupt keinen Benefit davon selber. Ich denke mir, bei jeder Sekte oder so, da profitierst du ja, du sammelst vielleicht Geld ein, wenn du irgendwie so einer Gemeinschaft angehörst und
Ja,
willst
da geht es ja in
Mitglieder
der Regel
gewinnen.
auch. Da geht es ja auch um
Ja, oder?
Macht, um Manipulation und Macht oft in Sekten,
Ja,
oder?
das ist,
Und
also das ist, dass man
ausnutzen
dann
und.
irgendwie teure Kurse anbietet, ohne die man dann nicht mehr dazugehört
Ja,
oder
genau.
die auch so Menschen sozial isoliert, dass sie und so weiter. Das sind all diese Aspekte und das ist ja etwas, was beim Veganismus manchmal, wenn eben so diese Züge von Veganern, die anderen erklären, dass sie nicht richtig vegan sind, weil sie jetzt mal irgendwo in der Wüste halt Eier gegessen haben, wo es nichts anderes gab oder keine Ahnung. Ja, solche Dinge gibt es auch, aber andererseits dann auch zu sagen, das hat nichts mit Veganismus als Gesamtes zu
Nee,
tun.
das ist oft immer so absurd.
Ja, und eben dann diskutieren wir wieder über Eskimos und Löwen statt. Das lenkt einfach vom Thema ab. Das
Ja,
ist
ja.
immer dasselbe.
Ja, sehr schön, was du alles heute zusammengefasst hast. Und ja, also ich könnte wahrscheinlich noch Stunden mit dir sprechen. Es gibt so viele spannende Blickwinkel. Allein die ganze, das Marketing der Fleischindustrie ist ja auch reinste Psychologie und wie die arbeitet. Also jederzeit laden wir dich auch immer wieder ein, Martina. Das war total schön. Ich hoffe
Ja.
sowieso, dass wir uns irgendwie wieder begegnen. Das wäre total schön. Aber jetzt erstmal an dieser Stelle vielen Dank für die heutige Folge und für alles, was du uns erzählt hast.
Genau, und wir verlinken natürlich alles unten in der Box oder wie man das heutzutage sagt bei den jungen Leuten.
In der Caption.
Genau, in der Caption, genau.
Gerne. Große Empfehlung geht raus. Wer auch ein bisschen Arbeitswillen mitbringt, weil Martina klebt keine Pflaster auf die Seele, sondern es geht ein bisschen wirklich um Strategien lernen und wer da offen für ist, kann davon wirklich profitieren.
Ja, und dann sind wir durch, oder?
War sehr schön. Ja,
herzlichen Dank, dass ich mit euch sprechen durfte und dass ihr mir so die Plattform gebt auch und herzlichen Dank auch für eure Arbeit und euren Einsatz an der Front auch für die Tiere und ja, würde mich auch freuen, wenn wir uns wieder hören und wieder sehen und
total. Ja, gut, dann sagen wir zur Martina und zu den HörerInnen, bleibt stabil
und vegan.
Bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Tschüss.